Wir hatten eine ganz tolle Männerkonferenz und eigentlich ist das nicht ganz so einfach für mich wie für den Günther mit unserem Austausch, weil ich schon so oft hier war und ich habe noch gar nicht mehr so viele im Petto. Ich musste echt überlegen, Gott, was hast du denn? Und letzte Woche hatten wir eine sehr schöne Predigt, die war über Finding the right mate, den richtigen Partner zu finden. Und das ist hier ja nicht ganz so aktuell wie bei uns, wo ganz viele Studenten nur sind. Aber ich denke, Gott hat, was wir vor 2 Wochen, das hat sehr zu mir gesprochen und auch sehr zu uns als Gemeinde. Aus der Apostelgeschichte könnt ihr schon mal aufschlagen. Ich könnte euch eigentlich wieder ein paar kurze Infos zu Heidelberg geben, wie es uns geht. Ja, wir haben, während ihr aufschlagt, wir haben ja für die, die es noch nicht wissen, wir haben in Heidelberg eine Calvary Chapel angefangen, letztes Jahr im Juni, und haben seit dieses Jahr Juni endlich eigene Räume, die wir mieten und komplett renoviert haben, und haben jetzt sonntags im Durchschnitt 60 Leute zu Besuch. Und sehr schön, total gesegnet, was Gott in letzter Zeit gemacht hat. Und sind gespannt, was er weitermacht. Bisher war es sehr viel in die Tiefe. Sind zwar viele Leute auch gekommen, aber Gott hat sehr viel in die Tiefe gemacht. Und an Gemeinschaft bei uns. Und beten jetzt drüber im nächsten Jahr, anzufangen rauszutreten, in Heidelberg Ansätze zu machen oder vielleicht auch Mannheim oder weiter. Sind wir gespannt, was Gott macht. Vielleicht mit euch auch was zusammen. Da ich denke, dass, oder wir glauben auch als Pastoren, dass Gott so absichtlich dieses Dreieck in Mannheim gemacht, geformt hat. Euch in Grünstadt, uns in Heidelberg, in Darmstadt. Und sind wir gespannt, was Gott tut. Wir haben immer wieder mal Besucher kommen aus Karlsruhe, die fragen unbedingt nach Pastoren schon. Aus Pforzheim und auch. Und aus Heilbronn auch. Sind echt mal gespannt, was Gott da tun will mit uns als Gemeinden, die wir schon existieren, wie er uns dann gebrauchen will in diesen anderen Städten, die auch Calvarys brauchen. Die brauchen Gemeinden, die das Wort lernen. Ob es jetzt Calvary ist oder was weiß ich, aber Gemeinden, die das Wort lernen, weil die fehlen leider, leider immer mehr. Jedenfalls hören wir das. Ich weiß es nicht, aber ich höre es immer nur von den Leuten, die zu Besuch kommen. Lass uns beten, vor dem wir in den Text reingehen. Herr, danke. Danke, Herr, für dein Wort. Herr, wir sind so froh, dass du sagst, dass du dich komplett offenbarst in deinem Wort. Herr, dass du dich uns zeigst in deinem Wort. Herr, wir können dich nie komplett verstehen. Aber Herr, wir bitten dich, dass du heute Morgen uns ein bisschen mehr von dir zeigst. Ein bisschen mehr zeigst, Herr, wie du willst, dass wir dieses Leben mit dir leben. Herr, dass du, wo wir Herausforderungen brauchen, dass du uns herausforderst. Herr, wo wir deine Umarmung brauchen, dass du uns umarmst. Und Herr, du weißt, was wir brauchen. Begegne uns, Herr, und rede zu uns. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du dich verherrlichen kannst heute Morgen in diesem Gottesdienst. Amen. Ich muss mich entschuldigen für meine Stimme. Auf der Männerkonferenz haben wir gelernt, wie Männer zu brüllen. Eigentlich ganz. Aber es war sehr gut. Die Männer, die nicht da gewesen sind, ich ermutige euch, die CDs oder Kassetten zu holen. Ken Graves ist ein 200% Mann. Arme, wie ich Beine habe. Aber wir haben, wie gesagt, wir sind gerade in Heidelberg, lernen wir durch die Apostelgeschichte. Und vor 2 Wochen hatten wir einen Teil aus Kapitel 4 angeschaut, der uns, den ich auch mit euch anschauen will, und der uns sehr herausgefordert hat und mich persönlich sehr herausgefordert hat. Und wir werden einsteigen, wirklich bei Vers 23, aber Wir werden so ein bisschen die Vorgeschichte angucken. In der Apostelgeschichte ist bisher Folgendes passiert. Wir hatten in Kapitel 2 ging es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das, was Jesus in Kapitel 1 von der Apostelgeschichte prophezeit hat, hat gesagt, ihr werdet die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist in Kapitel 2 passiert. Und daraufhin sind die ganzen Apostel raus auf die Straße gestimmt und jeder in einer anderen Sprache, sodass alle verstehen konnten, die zu der Zeit in Jerusalem waren. Wir können davon ausgehen, dass eine ganze Menge Leute, also wahrscheinlich manche sagen bis zu 2 Millionen Menschen in Jerusalem zu der Zeit waren, wir wissen sie nicht genau, aber aus allen möglichen Nationen kamen sie. Und die haben angefangen, einfach in verschiedenen Sprachen zu lehren. Und Petrus hat dann da seine erste Predigt gegeben. Und die Reaktion auf die Predigt war, dass 3000 Mann, steht da, sich bekehrt haben und zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Also Wahnsinnsfrucht, wunderbar. Und dann sehen wir die zweite Predigt von Petrus in Kapitel 3. Und da ist es so, dass dann zum Kapitel 4 hin sehen wir, da kommt zwar auch Frucht raus, aber die Frucht ist nicht ganz so schön, denn die beiden, Petrus und Johannes, werden ins Gefängnis gesteckt, mindestens für eine Nacht, und die Pharisäer nicht so ganz damit einverstanden sind, dass sie über Jesus predigen. Und das fing an, dass sie jemanden geheilt hatten, dass Gott durch Petrus jemanden geheilt hatte, und daraufhin kamen Menschen, und Petrus hat natürlich die Chance sofort genutzt, weil er ein Evangelist ist und diese Gabe hat. Die ganzen Menschen gerade da waren und hat direkt gepredigt. Aber sie sind jetzt im Knast und werden am nächsten Morgen den Pharisäern vorgeführt. Und diese Pharisäer sind nicht ganz schlüssig und wissen nicht genau, was sie mit denen machen sollen. Lassen sie dann am Ende gehen. Aber bevor sie gehen, und das ist, wo ich einsteigen möchte als Einleitung, Vers 16 bis Vers 22 eben das lesen, und da sehen wir, was die Pharisäer ihnen sagen, wie sie sie bedrohen. Also lasst uns lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 16 bis Vers 22. Sie sitzen jetzt zusammen, die beiden sind draußen, und dann sagen sie, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. Wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, so wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber, die Pharisäer, bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott, um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Also diese religiösen Leiter wissen jetzt nicht genau, was sie machen sollen. Sie sagen, das ist ein ganz neues Phänomen. Sie hatten gedacht, sie haben Jesus jetzt gekreuzigt, endlich ist er weg, Problem geklärt. Und jetzt plötzlich haben sie die Riesengemeinde da drin, diese 3000 frisch Bekehrten. Und dann plötzlich geschehen auch noch Zeichen und Wunder. Und wieder kommen Menschen und wieder kommen Menschen und glauben an diesen scheinbar toten Jesus. Und jetzt bedrohen sie Petrus und Johannes. Und wenn wir das lesen, dann hört sich das manchmal so, die sagen mir, redet bloß nicht mehr im Namen Jesus. So hat man manchmal den Eindruck, wenn man das so schnell durchliest. Wir müssen verstehen, dass aus der Geschichte wissen wir, dass diese Pharisäer und diese geistlichen Leiter in Jerusalem unheimliche Macht hatten. Es war so, dass die derzeit auch regierenden Römer eigentlich tun mussten uns diese Sachen. Zwar nicht offiziell, aber es gab so gewisse Sachen, die vorgefallen waren, wo man einfach gemerkt hat, durch die römische Geschichte wissen wir das, dass die Pharisäer unheimlich Macht hatten, auch über die römischen Leiter. Und es gab zum Beispiel, die Römer, die durften nicht mal in den Tempel rein. Das war absolut verboten, nicht mal in den Vorhof, absolut verboten, da durfte kein Römer rein. Es war einfach, weil die Juden gesagt haben, nein, ihr dürft nicht. Und normalerweise waren die Römer die, die alle Macht, egal wo hatten, in dem ganzen Mittelmeerraum. Aber hier in Jerusalem, besonders in Israel, war es so, dass diese Pharisäer unheimlich Macht hatten. Und jetzt, wenn diese Pharisäer Petrus und Johannes bedrohen, dann ist das nicht, mach das nicht. Weil sonst wissen wir auch nicht ganz, was wir machen sollen. Nee, es war, sie hatten wirklich Macht. Und wir sehen auch später, wenn wir die Apostelgeschichte weiter durchziehen, sieht man, welche Macht sie hatten. Zum Beispiel, wo Saulus, später dann Paulus, los ist und hat Briefe mit Vollmacht bekommen. Er hatte Vollmacht. Er konnte zu römischen Führern in Damaskus gehen und sagen, helft mir, tötet den, nimmt den gefangen. Und die mussten das machen. Solche Macht hatten diese Pharisäer und diese religiösen Leiter. Und es war nicht unbedingt einfach jetzt. Es war das erste Mal, dass wirklich richtig massiver Gegenwind gekommen ist gegen diese erste Gemeinde. Und dann auch noch direkt gegen diese Leiter. Wie gesagt, es war nicht einfach nur ein dummes Geschwätz, sondern wirklich wirklicher Gegenwind, ein wirkliches Bedrohen. Wenn ihr weitermacht, dann wird was passieren. Und sie wussten, dann wird wirklich was passieren, wenn wir weitermachen. Und da wollen wir heute einsteigen auf den Hauptpunkt, um zu sehen, was die Reaktion ist dieser beiden. Und das ist Vers 23. Lass uns einfach nur Vers 23 lesen. Und als sie entlassen hatten, kamen sie zu den Iren. Also kamen Petrus und Johannes zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Ich mit diesem Vers angeschaut hatte, sehr, sehr tiefes und sehr interessantes und eigentlich unser erster Punkt für heute hier drin. Petrus und Johannes erfahren einen unheimlichen Druck, eine Bedrohung von Menschen, die wirklich Macht haben. Und wo gehen sie hin? Sie gehen zu den Iren und sagen denen ganz genau, was passiert ist. Und wo ich mir das angeguckt habe, habe ich überlegt, was mache ich, wenn ich im Druck bin? Was mache ich, wenn so richtig diese Anfechtung da ist? Wo gehe ich hin? Was ist das, was ich das Meine nenne? Und ich habe mich, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, ja, manchmal ist es so, dass ich meine, oh, ich habe so einen Druck und ich muss mich unbedingt entspannen und dann, was weiß ich, setze ich mich hin und gucke einen Film oder setze mich einfach nur hin und höre mir was an oder sage, ich muss jetzt diese CD hören oder ich muss jetzt mich einfach entspannen. Und wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich mir klar machen muss, was ist das, was ich mein Eigen nenne. Weil das ist das, wo wir hinlaufen werden, wenn es hart wird, wenn es krass wird. Wenn wir Anfechtung bekommen, wo laufen wir dann hin? Wir sehen, diese beiden laufen zu den Iren, laufen zu den anderen Brüdern und Schwestern, wo sie wissen, ihr Herr ist Jesus, ihr Herr ist Gott, genau wie unser Herr auch Gott ist. Und sie gehen dahin, um ermutigt zu werden und zusammen mit ihm zu beten, um gestärkt zu werden. Sie gehen zu den Iren. Und ich möchte uns einfach herausfordern, das ist immer so schön als Gastredner, weil ich kenne euch nicht, ich kann jetzt gehen und dann sehen wir uns nie wieder. Vielleicht, wahrscheinlich schon, ich werde schon wiederkommen. Aber es ist nicht so dieser private Kontakt. Und so habt ihr vielmehr die Möglichkeit, ganz frei zu entscheiden, wie nehme ich solche Herausforderungen an. Ihr habt keinen Ich, der danach nachprüft, hallo, was sind denn deine eigenen? Was ist dein eigenes, wo du hinläufst? Und deshalb finde ich, als Gastredner kann man immer viel freier, herausfordernder reden. Aber ich will wirklich herausfordern und zu überlegen, wo geht ihr hin? Wo gehst du hin, wenn die Zeiten hart werden? Was siehst du als dein eigen? Wo siehst du, dass du sagst, hier kann ich entspannen oder hier kann ich wieder Kraft sammeln? Ich habe bei mir feststellen müssen als Pastor, dass oftmals nicht Gott ist oder sein Wort ist oder die anderen Brüder und Schwestern, um mit ihm zu beten. Das ist manchmal wirklich einfach nur, was weiß ich, ich laufe, meine Frau liebt es zu laufen und dann, wenn ihr verheiratet seid, wisst ihr, die Frauen haben manchmal eine sehr gute Gabe, uns Männer zu überreden, Dinge zu tun, die wir manchmal nicht unbedingt machen wollen. Aber deshalb habe ich angefangen, auch mehr und mehr zu laufen. Und manchmal erwische ich mich, dass ich draußen im Wald dann laufe und dann denke ich, ich muss mich jetzt einfach auspowern, damit mein Kopf wieder frei wird. Und dann erwische ich mich dabei, halt langsam. Ich sollte zu Jesus gehen. Gut, beim Laufen ist es dann sehr einfach. Okay, Herr, und dann fange ich an zu beten. Und Gott ist gnädig, er sagt nicht, jetzt bist du woanders hingegangen und jetzt hast du Pech. Nein, er will, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo gehen wir hin? Was ist das, wo wir glauben, von dass uns das Stärke gibt, dass uns das Kraft gibt oder Entspannung oder Ermutigung? Oder was ist dieser Bereich? Und ich möchte euch jetzt wirklich herausfordern, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Wo gehe ich hin, wenn es hart wird? Und ein Beispiel nehmen von Petrus und Johannes, die hier die erste richtige Anfechtung kriegen, wo Jesus nicht mehr da ist. Und sie gehen zu den Ehren, sie gehen zusammen und erzählen ihnen, was passiert ist. Und lass uns weiterlesen, Verse 24 bis 31 und dann auch die Reaktion sehen von diesen, die sie die Iren nennen. Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitlis die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, das geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen des heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle erfüllt, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie kommen zu den Iren. Und das Erste ist, dass die Iren, nicht die Iren in Irland, aber die eigenen, die Gemeinde, die Brüder und Schwestern, was sie tun, ist beten. Und das ist ein gutes Zeichen, da sind sie an der richtigen Stelle. Wir sind zusammengestellt als Gemeinde. Wir sind zusammengestellt als Brüder und Schwestern, damit wir zusammenkommen können und dann zusammen uns im Gebet ermutigen können. Und interessant ist dieses Gebet. Das ist, ich finde, eines der tollsten Gebete, die wir in der Bibel finden. Weil es so ein gutes Beispiel für uns ist. Und sie fangen an und sagen, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Was machen sie zuerst? Sie machen genau das, was Jesus gesagt hat, wo Jesus uns diesen Rahmen gegeben hat über das Gebet, wie wir beten sollen. Das Vaterunser. Es fängt genauso an. Nicht wortwörtlich, aber der Sinn ist dasselbe. Es geht darum, Gott anzubeten. Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Weil was passiert, wenn wir so unser Gebet anfangen? Wir haben nämlich oft die Tendenz, wenn wir ein Problem haben, ja, dann haben wir oft die Tendenz, habe ich schon mal drüber gesprochen, uns um dieses Gebet rumzukreisen. Dieses Problem. Immer dieses Problem. Ach Mann, oh, mir geht's so schlecht. Und oh Mann, alles ist, oh Mann. Und wir bewegen uns immer dichter an dieses Problem ran. Und das Problem wird auch immer größer, weil wir immer dichter gehen. Aber wenn wir anfangen zu beten und sagen, Herr, aber du bist der Herrscher. Du bist der, der allmächtig ist. Du bist der Große. Deshalb fangen wir in unseren Gottesdiensten an mit Anbetung. Und Lieder, die davon reden, wie groß und wie allmächtig Gott ist. Damit wir eine Änderung, Veränderung unserer Perspektive bekommen. Damit wir auf ihn schauen. Weil wenn wir auf ihn schauen und sehen dieses Problem, dann sagen wir, wo ist das Problem? Er ist so riesig, ich dachte, das Problem wäre so groß gewesen. Aber es war nur, weil wir die Perspektive verpasst haben. Und dieses Gebet ist so eine Ermutigung für uns. Und es zeigt uns, wie wir beten sollen. Dass wir brauchen diesen Fokus auf Jesus. Besonders dann, wenn es schwer ist. Besonders dann, wenn es hart ist. Wir müssen uns bewusst machen, wie allmächtig, wie groß Gott ist. So müssen alle unsere Gebete anfangen. Weil wenn wir so anfangen zu beten, was mit unserem Kopf passiert ist, es verändern sich die Prioritäten. Es verändert sich vielleicht die Größe des Problems. Oder es verändert sich vielleicht unsere Angst, weil wir sagen, oh Mann, ich habe so ein Problem so eine Angst vor dem Problem. Und dann schauen wir auf Gott. Und dadurch, dass wir auf ihn schauen, verstehen wir, was er sagt und wie er ist. Durch sein Wort. Philipper 4, Verse 4 bis 6. Super Verse zum Auswendiglernen. Dass wir vor Gott kommen sollen. Mit allen unseren Anliegen, mit allen unseren Nöten. Aber in Anbetung, in Ehrerbietung. Weil dann, verstehe nicht, dass dann Gott unsere Gebete alle erhören wird, uns alles geben wird. Nein. Da steht, dass dann sein Friede unser Herzen erfüllen wird. Ein Friede, der alle Verstand, der allen Verstand übersteigt. Deshalb ist es wichtig, dass wir so wie diese hier unsere Gebete anfangen. Besonders, wenn es schwer ist. Besonders, wenn es hart ist. Und dann geht es weiter. Sie sagen, der du alles geschaffen hast, was auf der Erde ist. Und dann sagen sie, Vers 25, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sonnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Was zeigt uns das hier über ihr Gebet? Sie kannten Gottes Wort. Sie wussten, was Gott gesagt hat. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, wenn wir beten, wenn wir leben als Christen, sein Wort zu kennen. Besonders, wenn harte Zeiten kommen. Gestern hatte ich ein längeres Gespräch mit zwei jungen Männern über die Endzeit. Und wir haben uns darüber unterhalten, was so alles passiert und Irak, Amerika und Israel und Palästina und der Zaun und was weiß ich nicht alles und Europäische Union und auf jetzt unsere europäische Satzung, die krampfhaft danach ausgerichtet ist, alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat und irgendwie mit biblischen, moralischen Maßstäben irgendwie zu tun hat, das auszuschließen. Guckt euch diese Satzung an, die ist mittlerweile fertig. Und das ist einfach interessant. Das ist einfach interessant. Und ich unterhielt mich mit ihnen. Und das sind alles ganz interessante Themen und die können sehr begeistern und einen sehr mitreißen. Manche Leute machen sich Angst und manche ermutigen sie. Aber das Ende, das war so schön. Sie sagten, wo sind denn diese Stellen in der Bibel und wo sind denn? Ich habe gesagt, ihr müsst die Bibel kennen. Weil alles, was passiert, alles, was auch privat in eurem Leben passiert oder was auf der Erde passiert oder was ihr in den Nachrichten seht, was überall passiert. Wenn ihr mit dem falschen, mit der vom falschen Ausgangspunkt anfangt, euch diese Sachen anzugucken, dann habt ihr Angst. Oder dann versteht ihr Dinge nicht. Was heißt das praktisch? Ich habe Ihnen gesagt, wenn ihr das Wort kennt und die Bibel, das ist, auf dem wir stehen. Das ist unser Ausgangspunkt. Und wenn wir von da aus Dinge beobachten, Dinge uns anschauen, wenn wir mit dem Wort Gottes auf unserem Schoß die Nachrichten schauen, werden wir viel verstehen, was da passiert und sehen, wie das zusammenläuft mit dem, was die Bibel uns sagt. Einheitliche Weltregierung. Hey, vor 50 Jahren, vor 20 Jahren hat noch jeder gesagt, was für Unsinn, was für Schwachsinn. Heute wird das keiner mehr sagen. Oskar Fischer hat gesagt, dass wir unbedingt, er hat diese Satzung bekommen, auch über die, wo mittlerweile auch schon lange drüber gesprochen wird, über den einen Präsidenten, der die Europäische Union führen soll. Und Oskar Fischer hat gesagt, dieser Präsident hat zu wenig Rechte bis jetzt. Wir müssen ihm mehr Rechte geben. Und wofür eingestanden hat, ist, dass dieser Mensch mehr Rechte haben wird als derzeit Präsident Bush. Und mehr Möglichkeiten haben wird als derzeit Präsident Bush in Europa. Das hört sich bekannt an, oder nicht? Aber das hört sich nur bekannt an, wenn wir sein Wort kennen. Aber genauso auch in unserem privaten Leben. Wenn wir von seinem Wort ausgehen können und sein Wort kennen, wenn Probleme kommen, wie diese hier. Sie kannten, sie wussten, dass Gott das vorhergesagt hat, dass diese Probleme kommen werden. Und die Bibel sagt eindeutig, dass Probleme kommen werden. Für uns auch. Wenn in unserem Leben. Gott sagt nicht, es wird alles wunderbar laufen und es wird alles schön sein und alles wird toll sein. Nein, Gottes Wort sagt, Probleme werden kommen. Schwere Zeiten werden kommen. Aber alles, Römer 8, 28, aber alles wird euch helfen, wird euch segnen. Und Vers 29 sagt uns, warum diese schweren Zeiten kommen sollen in Römer 8. Nämlich damit wir mehr und mehr verändert werden in sein Bild, in das Bild Christi. Auch in 1. Korinther 10, Vers 13 steht es, ich lese euch den einfach vor, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ich lese sie nochmal vor. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Sind das nicht tolle Bibelstellen? Aber die helfen uns herzlich wenig, wenn wir sie nicht kennen. Wir sehen hier, dass diese erste Gemeinde in dieser Anfechtung Gottes Wort gebraucht hat, um sich zu ermutigen. Sie haben in diesem Gebet sogar dieses Wort Gottes eingeschlossen, haben gesagt, Gott, du hast es uns gesagt. Wir wussten es. Danke dafür, dass du uns das gesagt hast. Danke, dass du uns darauf vorbereitet hast. Und dann geht es weiter, dass sie sagen, sie greifen, dass diese Nationen Jesus angreifen. Das ist interessant, weil eigentlich haben wir diese Bedrohung Petrus und Johannes bekommen. Sie haben nur, die Pharisäer haben da gesessen und haben gesagt, ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesus reden. Sie haben die beiden bedroht. Aber hier in diesem Gebet geht es darum, dass Jesus, der heilige Knecht Gottes, hier Vers 27 angegriffen wird. Und dass sie gegen ihn stehen. Und das ist eine unheimliche tiefe Wahrheit, die wir verstehen müssen und die Paulus verstanden hat. Paulus beschreibt sich selbst als ein Leibeigener Jesu Christi. Und ich erkläre das darüber, was ich sagen will. Paulus beschreibt sich in fast allen seinen Briefen als Knecht, ist das manchmal übersetzt, oder Sklave Jesu. Kommt darauf an, welche Übersetzung ihr habt. Das Wort, was da gebraucht wird im Griechischen, ist das Wort Doulos. Übersetzt, wortwörtlich übersetzt würde das sein mit Leibeigner. Was war ein Leibeigner? Ein Leibeigner ist jemand, der jemand anderen komplett gehört. Also der hat keinerlei eigene Rechte mehr, gar nichts mehr. Der gehört dieser anderen Person komplett. Und das ganze Ziel ist, dieser anderen Person zu dienen. Das ganze Lebensziel dieses Leibeigenen ist, dieser anderen Person zu dienen. Und diese andere Person, also dieser Meister, dieser Herr, kann mit dem Leibeigenen machen, was er will. Absolut. Es ist sein Eigentum, sein Besitztum. Also, folgendes Beispiel. Der Leibeigene wird geschickt, um, was weiß ich, im Porzellanladen was abzuholen. Es geht in den Porzellanladen rein und macht eine dumme Bewegung und wirft ganz Regal um. Alles kaputt. Wer muss zahlen? Der Leibeigene hat nichts. Der ist der Leibeigene. Er ist Besitz seines Meisters, richtig? Der Meister muss dafür aufkommen. Der Meister muss dafür zahlen. Und genau dasselbe sehen wir hier mit diesen Brüdern und Schwestern in dem Gebet. Sie sagen, das Problem, was wir jetzt gerade haben, diese Anfechtung, die wir jetzt gerade haben, ist eine Anfechtung gegen dich. Weil wir dein sind und weil wir für dich einstehen und weil du uns berufen hast, ist diese Anfechtung eigentlich gar nicht gegen uns, sondern gegen dich. Weil wir sind dein Eigentum. Und das ist eine Einstellung, die wir haben sollten, und wenn wir die nicht haben, die wird unser Leben komplett verändern. Ich muss euch warnen. Wenn wir sagen, ich bin der Leibeigene Jesu, dann wird das unser Leben verändern. Die Art und Weise, wie wir leben. Die Art und Weise, was wir wertschätzen. Weil es plötzlich nicht mehr um uns geht. Weil es nur noch um Jesus geht. Natürlich heißt es nicht, dass wir, was weiß ich, mal schön essen gehen und mal ein bisschen schöne Zeit haben für uns. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir nichts höher halten, dass nichts irgendwie wertvoller wird als Jesus. An keiner Stelle, zu keinem Zeitpunkt. Nichts an irgendwie wertvoller wird als Jesus. Und dass unser ganzes Ziel ist, zu leben, dass Jesus verherrlicht wird. Dass wir unserem Meister dienen. Das heißt, dass wir manche Dinge aufgeben werden müssen. Manche Dinge, die wir wertschätzen. Nicht immer, aber das kann es manchmal heißen. Wo wir nach Heidelberg gezogen sind, aus Stuttgart. In Stuttgart hatte ich einen sehr guten Job. Sehr gut bezahlt. Es war am Ende so, dass sie mich so halten wollten, dass ich meinen Stundenlohn selbst bestimmt habe. Also wir hatten eine ganz wunderschöne Wohnung und es war einfach toll. Stuttgart war eine super tolle Zeit, auch sehr schön, wir frisch verheiratet waren, konnten uns auch Dinge erlauben, das war schön. Aber dann hat uns gerade nach Heidelberg gerufen. Und da bin ich dann wieder als Aushilfe eingestellt worden. Im Verkauf, zum Glück bin ich da nicht mehr angestellt seit Anfang dieser Woche oder letzter Woche. Mit minimalem Gehalt. Wir haben eine Wohnung gehabt in dem Gebiet, wo wir dann später festgestellt haben, dass das Sozialamt nicht mal Leute dahin schickt zum Wohnen. Wir sind ja jetzt dran, was Neues zu finden und auszuziehen. Aber das war sehr hart. Das war sehr hart, das war nicht einfach. Aber es hat uns geholfen zu wissen, wir sind ja nicht hier wegen uns. Die schweren Zeiten, die wir jetzt hier haben, eigentlich ist das gar nicht unser Problem. Wir müssen auf Jesus gucken und wir müssen das tun, was er uns gesagt hat, und das wollen wir tun, und er muss sich um uns kümmern. Er weiß, wenn wir irgendwann ausbrennen. Er kennt uns ja. Wir sind ja sein Eigen. Also kennt er es. Er weiß genau, was wir brauchen, um nicht auszubrennen. Er weiß genau, wo er auf uns aufpassen muss, dass wir nicht zerbrechen, welchen Druck er zulassen kann. 1. Korinther 10 haben wir eben gelesen. 1. Korinther 10, 13. Er weiß genau, was. Und an uns ist es einfach zu sagen, ich verstehe das alles hier nicht. Und das tut mir unheimlich weh. Und das ist unheimlich schwer. Aber diese alle, die greifen mich gar nicht an, die greifen dich an, Herr. Weil ich bin ja dein Eigen. Ich will ja dir dienen. Also kümmere du dich um das Problem, bitte. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wenn wir dieses Gebet anschauen. Das muss ich gerade finden. Ich bin ein bisschen in meinen Versen rumgesprungen. Vers 29. Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten die richtigen Worte, diesen Druck und diese Drohung wegzubeten, und töte alle die, die gegen uns reden. Steht gar nicht hier, oder? Was ist das für ein Gebet, was die hier beten? Also, wir würden doch beten, Herr Jesus, nimm dieses Problem jetzt endlich weg und er macht das leichter. Herr, wir verstehen nicht, warum das so ist, und Jesus, bitte jetzt, nimm es endlich weg. Oder? So beten wir das oft. Aber wie beten diese hier? Über die Drohungen, die kommen. Gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Gib uns noch Mut, rauszutreten. Ein bekannter Prediger hat mal gesagt, dass wir aufpassen müssen, wie wir beten. Und er sagte, wir müssen lernen zu beten, dass wir nicht darum bitten, dass Gott unsere Last leichter macht, sondern dass er unseren Rücken stärkt. Dass wir darum beten sollen, dass Gott nicht unsere Last leichter macht, sondern dass er unseren Rücken stärkt. Weil er hat ja gesagt in seinem Wort, dass er nichts zulassen wird, was uns platt machen wird, was uns komplett zerdrücken wird, woran wir zerbrechen werden. Er hat es gesagt. Es ist sein Wort, das das gesagt hat. Wir können uns darauf verlassen. Es ist sein Wort, er hat es gesagt. Also wenn diese harten Zeiten kommen, dann können wir sagen, Herr, wenn das von Satan ist, das da ist, uns zu zerstören, nimm es weg. Herr, wenn das ist, was du zulässt, um uns zu formen, um uns zu stärken, um uns wachsen zu lassen, Herr, dann bitten wir dich, dass du unseren Rücken stärkst, dass du uns Weisheit gibst. Und das ist ein Gebet, das mich unheimlich herausfordert. Zu beten, nicht mehr zu beten, Herr, nimm die Probleme weg, nimm die schweren Seiten weg, nimm die Schmerzen weg. Und zu beten, Herr, gib mir die Kraft. Gib mir die Kraft, hier durchzustehen, und zeig mir, Herr, was du willst von mir. Zeig mir, wie du mich lehren willst, was du mir lehren willst, wo du mich stärken willst, wo du mich aufbauen willst, Herr, was du mir zeigen willst, Herr, damit ich noch ein besseres Werkzeug in deine Hand gebe. Gib mir jetzt Weisheit, da durchzugehen. Gib mir die Kraft und die Stärke, da durchzugehen. Und das ist das, was sie beten. Die beten sogar noch mehr, die sagen, und dann gib mir den Mut, auch rauszutreten. Das ist das, was die hier beten. Die beten nicht nur, gib mir bloß die Kraft und bloß ein Haus, was dick genug um Mauern hat und die Tür, die stark genug ist, damit bloß das nicht noch schlimmer wird. Nein, sie beten darum, dass er ihnen Kraft gibt, rauszutreten. Wo sie genau wissen, wenn wir jetzt raustreten und weiter davon reden, dann haben wir ein richtiges Problem. Weil diese Leute haben wirklich richtig Macht. Und die werden wirklich dann was machen. Und wir wissen aus der Geschichte, wie viele Tausende aus der daraus jetzt resultierenden, in der Apostelgeschichte weitergehen, aus der resultierenden Verfolgung, wie viele da gestorben sind und getötet worden sind. Wir sehen es allein von Saulus, wie viel er in den Knast gesteckt hat und umgebracht hat. Stephanus ist gesteinigt worden. Und sie haben dafür gebetet. Die haben dafür gebetet. Mut und Kraft, ihm rauszutreten. Und diese Dinge, sie wussten, dass diese Dinge damit eingeschlossen sind, dass diese Dinge dann passieren werden. Unheimlich herausfordernd, unser Gebet, weil wenn wir beten, dass Gott unseren Rücken stärkt Und dass er uns einfach Mut gibt, rauszutreten. Dass wir eigentlich sagen, okay, Gott, stärke unseren Rücken. Gib uns den Mut, rauszutreten. Wir gehen davon aus jetzt, dass der Druck noch schlimmer wird. Dass es noch schwerer wird. Es ist nicht nur diese passive Haltung, wie sie darum beten, sondern sie beten darum, dass sie die Stärke haben, rauszutreten. Und dazu sind wir berufen. Wir sind berufen als Christen. Es steht in keiner Stelle in der Bibel, dass wir als Christen uns verteidigen sollen. Was steht aber immer wieder? Geht! 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 Wir sollen gehen. Die Waffenrüstung in Epheser 6, was ist das für eine Waffenrüstung? Ist das eine Rüstung der Verteidigung? Nein, es ist eine reine Rüstung des Angriffs. Und wenn wir uns angucken, was Paulus gesehen hat, wo er die Waffenrüstung beschrieben hat, er sah einen römischen, wahrscheinlich einen römischen Soldat neben sich stehen, der die ganze Rüstung anhat. Und hat dann diese Rüstung beschrieben, die er an diesem Römer sah. Zum Beispiel die Schuhe waren unheimlich interessant. Die Römer, die Soldaten, die hatten Schuhe, wo Spikes, also so Stahlnägel unten in den Schuhen drin waren. Die waren aber mit einer leichten Neigung nach hinten. Du konntest mit diesen Schuhen nur nach vorne gehen. Es ist unmöglich gewesen, mit den Schuhen rückwärts zu gehen. Weil das war dessen. Aus dem Grund haben die Römer die Welt erobert. Weil wenn sie standen, dann standen sie fest. Und dann haben sie gekämpft. Sie haben keinen Schritt zurück gemacht. Es war überhaupt so, wenn die Römer hatten, ich weiß nicht, ob das von Asterix und Obelix in den Heften ist. Manchmal ist nicht ganz geschichtlich falsch, aber man sieht mal, wie die Römer in diesen Quadraten marschiert sind. Und es waren immer viereckige Quadrate. 50 mal 50 mal meistens. Es waren 50 Soldaten in die Richtung und 50 nach hinten. Und es war so, und so haben die Römer gewonnen. Das hört sich furchtbar brutal an. Aber das ist das, was Paulus beschrieben hat, als Waffenrüstung, als unsere Kriegsführung. Wer da vorne in der ersten Reihe war, der hatte zwei Möglichkeiten. Zu kämpfen. Und alles zu kämpfen, was er konnte. Oder zu sterben. Entweder zu sterben, von dem er von vorne kam. Oder zu sterben, von dem Römer, der hinter ihm war. Weil es war so, dass wenn ein Römer, ein Soldat, oh nein, ich kann nicht mehr, und sich umgedreht hat und Angst gekriegt hat, dann war der Hintere dafür zuständig, dass er Platz schafft, damit er dann kämpfen kann. Und dann hat der Hintere ihn erschlagen. Zack. Und dann ist er drüber marschiert und dann hat er diesen Platz in der ersten Reihe genommen. Das war die Kriegsführung der Römer. Das hat Paulus genommen, um unseren geistlichen Kampf zu beschreiben, den wir haben. Wir als Christen, wir haben die Aufgabe rauszutreten. Wir haben die Aufgabe zu kämpfen. Und das ist das, was diese hier beten. Ich will nicht hier stehen und Druck ausüben und sagen, wir müssen. Ich will euch ermutigen, sein Wort anzuschauen. Und uns zu verhalten, wie solche, die rausgetreten sind. Wir haben jetzt auf der Männerkonferenz wieder gehört, wir denken, wer Jesus, die Eigenschaften von Jesus, die wir oftmals versuchen, einfach zu unterdrücken. Wir sagen, Jesus, der war der Liebe. Und im Neuen Testament, ach, das ist so schön, der war so voller Liebe. Im Alten Testament, Gott so voller Zorn, und im Neuen Testament so voller Liebe. Aber wir sehen Jesus, wie er mit seinen Händen eine Peitsche flechtet, sich Zeit nimmt dazu, diese Peitsche zu flechten. Und dann in den Tempel geht. Und den Tempel sauber macht. Bah! Erwachsene Männer peitscht. Daraus peitscht. Unheimlich emotionsgeladen, das ganze Ding. Aber er hatte seine Emotionen unter Kontrolle. Es waren nicht seine Emotionen, haben ihn nicht gesteuert. Aber er war voll eigentlich aus Liebe zu seinem Vater. Und hat sie rausgetrieben, damit andere reinkommen. Wir als Christen, wir müssen diese Hingabe, wie wir in diesem Gebet sehen, wir brauchen diese Hingabe. Wir müssen sagen, Gott, ich bin dein Eigentum. Ich gehöre dir. Ich will zu dir zuerst gehen, zuallererst gehen. Und ich will raustreten in deiner Kraft. Herr, hilf mir. Stärke du meinen Rücken. Gib du mir Kraft, rauszutreten. Und lass mich jemanden sein, der angreift, der Grund und Boden für dich einnimmt, was auch immer das heißt. Was auch immer das heißt. Einfach vielleicht in der eigenen Familie wirklich aufzustehen und für die Männer zu sagen, ich bin der Pastor dieser Familie. Und sich zu überlegen, okay, Grund und Boden einzunehmen. Wie viel Zeit verbringen wir als Familie im Wort Gottes? Das ist als Mann, als Vater deine Verantwortung. Du bist der Pastor deiner Familie. Wie viel Zeit verbringt ihr als Familie zusammen im Wort? Wie viel Zeit verbringst du zusammen mit deiner Frau im Beten? Das ist deine Verantwortung. Da ist der Bereich, wo du vielleicht Grund einnehmen musst und den einnehmen musst für Gott, für seine Ehre, in deinem Haus. Oder vielleicht ist es mit den Nachbarn, ihn einfach jetzt zu Weihnachten, das ist die beste Möglichkeit, ihm was weiterzugeben. Worum es überhaupt bei Weihnachten geht. Ihn Liebe zu zeigen. Egal wo. Wo ist der Bereich, wo Gott will, dass ich raustrete? Weil das gehört mit zu diesem Gebet. Das ist ein weiterer Teil dieses Gebets. Und das kann was kosten. Es hat Stephanus das Leben gekostet, dieses Gebet. Es hat vielen Christen dieses Gebet, hat vielen Christen das Gebet, das Leben gekostet. Die hätten auch sitzen können und beten können, Jesus, bitte, bitte nimm das Problem weg und wir warten so lange, bis das Problem weg ist und dann fangen wir an, über dich zu reden. Bitte, bitte. Nein. Weil dann säßen wir jetzt nicht hier. Dann säßen wir nicht hier und wir würden nie was von Jesus gehört haben. Wenn wir gebraucht werden wollen von Gott, müssen wir lernen, so zu beten wie er. Und wir müssen auch dementsprechend handeln. Ich will euch wirklich dazu ermutigen, erst zu fragen, was ist mein Eigen? Wo laufe ich hin? Was ist das, was ich denke, was mir Ruhe und Stärke gibt? Ist es das Gebet zu ihm? Ist es auf seine Herrlichkeit, auf seine Ehre, auf seine Allmacht zu schauen? Ist es das, was mir Stärke gibt? Das sollte es nämlich sein. Und dann, dass wir anfangen zu lernen, mit Mut zu beten. Zu sagen, Herr, bitte nicht, dass du die Probleme wegnimmst, sondern dass du unseren Rücken stärkst. Dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Kraft gibst. Und dass du uns dann auch hilfst, rauszutreten und Grund einzunehmen für dich. Ihr habt eine Verantwortung in diesem Ort, in dieser Welt, in eurer Familie. Jeder Einzelne von euch hat eine Verantwortung. Wir haben diese Verantwortung, Grund und Boden einzunehmen für ihn. Und Dinge zu tun, die Ewigkeitswert haben. Das ist so wichtig. Lasst uns lernen, echt so zu beten wie diese erste Gemeinde. Verbringt euch zu Hause noch ein bisschen Zeit, euch dieses Gebet anzuschauen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, wir danken dir für dieses Beispiel dieser ersten Gemeinde. Diese Hingabe, die diese erste Gemeinde hatte, gegenüber dir und gegenüber deinem Wort. Herr, ich bitte dich, dass du das in uns immer wieder neu entfachst. Herr, ich sehe das bei mir so oft, dass echt diese Hingabe einfach fehlt dir gegenüber. Herr, und dieses Gebet einfach fehlt, zu sagen, Herr, stärke du meinen Rücken, weil du der allmächtige Gott bist und du bist souverän. Ich glaube, dass du Gott bist, dass du diese Situation in deiner Hand hast, Herr. Und deshalb kann ich dich bitten, dass du mir Hilfe gibst, mich stärkst und mir hilfst, rauszutreten. Herr, lehre uns so zu beten. Lehre uns auch, zeige uns, Herr, wo dieser Bereich ist in unserem Leben, den wir einnehmen sollen für dich. Wo du uns für Stärke geben willst, dass wir ihn einnehmen. Vater, wir danken dir, dass du sagst in Philipper 2,13, dass du uns sogar den Willen und die Kraft geben wirst, das Gute zu vollbringen. Wir bitten dich darum, dass du uns den Willen sogar gibst. So oft fehlt uns der Wille. Weil wir einfach Angst haben vor Veränderungen oder Angst davor, Dinge zu verlieren oder Herr, sonst was. Herr, gib uns diesen Willen und die Kraft, das Gute zu tun. Wir danken dir, Herr, dass du Gott bist, dass du allmächtig bist, und wir preisen dich. Herr Jesus, wir haben dich lieb.